und vorbereitet. Und in jener Zeit, als die ganze mediterranische Welt unter ständigen Kämpfen, Kriegen, blutigen Auseinandersetzungen, brutalen Kriegen und Gewalt gelitten hat, da war er an die Macht gekommen. Und jahrelang ging es nur um Macht, ging es nur um Besitz, ging es um Provinzen, ging es um Geld. Meinen Sie, was ich lese, ist die Tagesschau von heute? Hört sich genauso an. Um Macht, um Machtspiele, um Geld, um Provinzen. Antonius, der Schwager von der Kleopatra, führte eine Armee mit der Unterstützung von Kleopatra von 500 Kriegsschiffen, 100.000 Soldaten, 12.000 Reiter an. Der Kaiser Augustus, noch damals Octavian, hatte weniger Kriegsschiffe, es waren nur 400 und nur 80.000 Fußsoldaten. Aber er hatte wendigere Schiffe, eine bessere Strategie und dadurch konnte er auch die vereinten Streitkräfte von Antonius und Kleopatra in der berühmten Schlacht von Ägypten vernichtend schlagen, besiegen und seitdem war er der Alleinherrscher. Warum ich das sage? Ich denke, manchmal hört sich das in der heutigen Weltgeschichte auch. Da geht es um die Verschwägerung, die Abmachung und wer kontrolliert am Ende die Weltgeschichte? Octavian wurde der alleinige Herrscher der damaligen römischen Welt, also Kaiser Augustus. Und 4 Jahre später verliehen ihm dann der römische Senat den Titel der Erhabene. Es war keine größere Person im Ganzen zu sehen als der erhabene Kaiser. Er war das Oberhaupt, der Pontifex Maximus, was er bestimmte, das galt. Und wer nicht, der verlor sein Leben. Und die Welt, als er in die Macht kam, war durch Krieg, Zerstörung, Unmoral völlig zerrüttet worden. Ich lese aus weltlichen Berichten, um zu sagen, wie sah die Welt damals aus, als Jesus auf diese Welt kam. Sie war nicht anders als unsere Welt von heute. Und darum frage ich mich, wer bestimmt in unserer Welt? Ich kann einiges sagen, in den 45 Jahren der Regierungszeit von Kaiser Augustus machte er einen Übergang von der Republik zur Monarchie und die Grenzen seines Reiches wurden größer und größer. Das Römische Reich ging hin bis zur Donau, vorübergehend sogar bis an die Elbe. Wir sind heute immer überrascht, dass wir noch Spuren von den Römern hier in Europa finden, überall. Und über Jahrhunderte sicherte er die Grenzen durch sein militärisches System, durch seine Macht und durch den sogenannten Pax Romana, das heißt, den römischen Frieden, scheinbaren Frieden. Muss man auch sagen, Augustus versuchte die verfallene Moral wieder durch harte, brutale Gesetze herzustellen. Also, und in diese Zeit, als er regierte, Augustus, wurde Jesus geboren. Da standen sich also zwei Persönlichkeiten gegenüber, die sich zwar nie getroffen haben, der eine der mächtige König, der dieses Weltreich beherrschte, und auf der anderen Seite Jesus. Wir erinnern uns, der eine, der mit Macht kämpfte, Raffinesse. Und wir wissen, was Jesus dazu gesagt hat. Jesus sagte einmal, als Petrus das Schwert nahm und dem Knecht des Hohepriesters ein Ohr abhieb, da sagte er zu ihm, steck dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird auch durch das Schwert umkommen. Das ist das göttliche Prinzip. Nein, was Gott weiß, Augustus war der Hohepriester des Heidentums, der Pontifex Maximus, aber Jesus war der Diener des lebendigen Gottes. Augustus war ein hinterhältiger, hinterlistiger Führer und Politiker und Jesus lehrte die Wahrheit, das Wort Gottes. Augustus war ein unbarmherziger Herrscher und Jesus dagegen ein Diener der Menschen und der Nationen. Er gab sein Leben für uns hin zur Erlösung für viele. Und dann hat er ein Prinzip genannt, Jesus. Wer unter euch etwas sein will, der sei euer Diener. Und wer der Erste sein will, sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben für alle, die an ihn glauben. Und Kaiser Augustus verwendete die Unwahrheit, die Lüge, wann immer er wollte. Jesus dagegen, welch ein Gegensatz, sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wie gesagt, Kaiser Augustus schaffte die sogenannte Pax Romana, das Friedensreich, ein menschliches Friedensreich, das keinen Frieden brachte. Und Jesus bietet uns den Frieden Gottes an, der höher ist als alle Vernunft. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt er. Und dieser Frieden wird unser Herz erhalten und fassen. Und schließlich Kaiser Augustus sammelte die klügsten Köpfe um sich herum als seine Ratgeber. Und Jesus tat genau das Gegenteil. Die Botschaft heute, gerade in dem Text, wie wir es gehört haben, wie galt zuerst die gute Botschaft, die gute Nachricht, meinen Frieden gebe ich euch, galt den vergessenen, verachteten Hirten auf den Feldern. Was in der Welt als gering angesehen wird und verachtet, das hat er aufgesucht. Da erinnerte ich mich, als ich das nochmal so durchgelesen habe, an das Ereignis von dem einen ganz bekannten Mann Gottes in Chicago, Dwight L. Moody. Was hat er im Segen gewirkt? Die Welt horchte auf, achtete auf, bewunderte, wie seine Kirche wuchs und wuchs und wie die Menschen zu Christus, zum Glauben kamen und ihm nachfolgten. Eines Tages kam dann ein Journalist zu Dwight L. Moody und sagt, schreib doch mal auf, was du erlebt hast. Ich möchte gerne da ein Buch drüber verfassen. Nun muss man wissen, dass Dwight L. Moody aus sehr bescheidenen Verhältnissen kam. Er hatte nur 2 Jahre die Schule besucht. Er war ein Flickschuster gewesen, hatte nichts Besonderes in der Ausbildung erlebt, aber dann wurde er doch überredet, er sollte mal versuchen. Und schließlich hat er jemanden gefunden, wenn er ihm was diktiert hat, hat er geschrieben, er kriegt das dann. Und die Geschichte geht am Ende so zu Ende, dass auf dem ganzen Manuskript, was Dwight L. Moody dann verfasst hat für die Presse, hat er unten eine ganze Reihe von Kommas hingesetzt. Und er sagt, ich habe nie gelernt, wo das Komma an die richtige Stelle gesetzt wird. Ich habe ausreichend gesagt, passt, setzt es dorthin, wo ihr es gerne hinhaben wollt. Und so ist die Geschichte eingegangen. Jesus hat die einfachsten Leute ausgesucht, um das Evangelium in diese Welt hinein zu transportieren. In Vers 1 heißt es, und da ging von Kaiser Augustus eine Verordnung aus. Und hier kommen plötzlich Heilsgeschichte und Weltgeschichte zusammen. Kaiser Augustus hatte keine Ahnung von dem jüdischen Leben, das interessierte ihn auch gar nicht. Natürlich wusste er auch nicht, dass es da einen Josef gegeben hat. Aber plötzlich wird sein kaiserlicher Erlass zum Beweggrund und zur Ursache, dass Jesus den prophetischen Verheißungen entsprechend nicht in Nazareth, sondern wo Josef lebte, sondern in Bethlehem geboren wurde. Er lebte also in Nazareth und Josef machte sich auf von Nazareth nach Bethlehem. Warum? Der Kaiser wusste natürlich nichts, was dieser Erlass bewirkte. Er wollte ganz was anderes. Er wollte Kopfsteuer erheben. Aber warum ging jetzt so Josef nach Bethlehem von Nazareth? Die Antwort ist ganz einfach. Schon vor Jahren hatte Gott festgelegt, im dritten Buch Mose, Kapitel 25, ab Vers 8, so heißt es da im dritten Buch Mose, du sollst zählen 7 Sabbatjahre. 7 Jahre, das ist eine Zahl der 7 Sabbatjahre, 49 Jahre. Und dann sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tag des 7. Monats am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen, und ihr sollt eine Freilassung im ganzen Land ausrufen für alle, die darin wohnen. Es soll euer Erlassjahr sein. Und jeder bei euch soll wieder zu seinem Besitz gelangen, und der Sippe gehört. Das heißt, nach 50 Jahren fiel der frühere verschuldete Besitz wieder an das Volk zurück. An die Leute zurück, die es mal früher besessen haben. Wenn ihr fragt, warum machte sich Josef aus Arimathea nun auf den Weg nach Bethlehem? Ganz einfach, weil er von dort stammte und dort wollte, musste er sich eintragen lassen. Nur dort konnte er das festschreiben lassen, dass er Josef war, der aus Bethlehem stammte. Dafür gab es 2 Gründe. Und so ging er nun runter aufgrund dieses kaiserlichen Erlasses. Er wurde später nochmal wiederholt im 4. Buch Mose, Kapitel 36, Vers 7. Also, und für eine konkrete Steuerveranlagung bot sich allein der Heimatort an, dort, wo man Grundbesitz hatte und dort, wo man auch die entsprechenden Zeugen aufbringen konnte, dass dieses Mal der Grundbesitz gewesen war. Warum ich die Geschichte erzähle und warum sie mir so wichtig geworden war. Manchmal sehen wir in dieser Geschichte das traurige Ergebnis, dass der arme Josef mit seiner noch nicht verheirateten Frau, aber mit seiner Verlobten, dort diesen langen Weg, gefährlichen Weg zurücklegen musste. Dass sie keine Unterkunft fanden und schließlich in einem Stall das Kind zur Welt kam. Und da tut uns auch Jesus leid. Und da gehen wir mit diesen Gedanken zurück und sagen, wie brutal ist diese Welt und wie ohnmächtig ist Gott. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Er ist der Herr. Und mein Wunsch und mein Anliegen ist es heute Abend, dass wenn wir zurückgehen, Gott hat das Größte gemacht, was wir uns je vorstellen können. Johannes 3, Vers 16. Denkt da nochmal drüber nach. Und Gott hat die Gewalt, er weiß alles. Für ihn gibt es kein Gestern und kein Morgen, es ist alles Gegenwart für ihn. Er weiß alles. Stimmt das denn wirklich? Als er das gesagt hatte, das war ihm Jesus als ein Beispiel. Bevor er zu Jerusalem einzog, nachher, als er sein Herrschaftsamt übernommen hatte, seine Botschaft ausrichtete, sagte er zu seinen Jüngern: Es begab sich aber zu der Zeit nahe bei Bethphage in Bethanien, an dem Berg Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger. Und er sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das da gegenüber liegt. Und wenn ihr dann in das Dorf hineinkommt, dann werdet ihr ein Füllen angebunden finden. Ein Füllen, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Und Moment mal, Jesus war hier und er sagte: Dort hinten findest du das und da ist ein Tier und auf dem hat noch nie einer gesessen. Jesus weiß genau, was passiert. Nichts ist ihm unbekannt. Und dann sagt er: Dann bindet dieses Tier los und bringt's mal hierher. Aber wenn ihr es losbindet, dann wird euch einer fragen: Was macht ihr denn da? Bindet einfach hier ein Tier los. Dann braucht ihr nur zu sagen: Der Herr bedarf sein. Und dann wird es euch lassen. Und so fanden sie es, gingen hin, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hat. Und als sie das Füllen losbanden, sprach der zu ihnen: Warum bindet ihr mein Füllen los? Der Herr bedarf seine. Und sie brachten es zu Jesus. Und die Leute warfen ihre Kleider auf das Füllen und Jesus setzte sich darauf. Einzug in Jerusalem. Das andere Mal, Jesus weiß genau, was geschieht. Gott weiß es vorher. Das Abendmahl. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote in Markus Kapitel 14 sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du hingehen und das Passahlamm bereiten, damit wir es zusammen essen? Und da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm. Und wo ihr hingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Meister, lässt ihr sagen, wo ist die Herberge für mich? Und wo ist die Herberge für mich, dass ich dort eingehe? Und die Jünger fanden, wie es Jesus gesagt hatte, und er zeigte ihnen einen großen Saal, der schön ausgelegt war und vorbereitet, und dort richtete er alles zu. Und die Jünger gingen hin, kamen in die Stadt und fanden es so, wie es Jesus ihnen zuvor gesagt hatte. Als ich diesen Text las: Du triffst einen Mann, normalerweise trägt ein Mann keinen Krug. Wasser zu tragen ist Frauensache dort in Israel. Aber du wirst einen Mann finden und dem folgt nach. Und wo der hingeht, da fragt dem Mann, den Hausherrn: Wo ist denn der Saal? Jesus bis ins Detail wusste ganz genau, was geschah. Geschwister, er weiß alles. Und seine Macht ist nicht zu gering. Und er kann uns begleiten. Mein Problem manchmal ist, dass ich sage: Herr Jesus, hilf mir, dass ich dich so in der Größe sehe, wie du wirklich bist, und dich nicht zu klein mache. Am ersten Advent hatten wir ja einen Einblick bekommen von der Arbeit dort von dem Krankenhaus in Mittelamerika. Und wir hatten gesehen, wie die Indianer dort lebten und ihre Häuser bauten. Das war schon ganz interessant, wie sie Steine machten. Nun, wenn wir hören, sie bauten ihre Häuser und haben noch nie die Häuser gesehen, wie die aussehen, dann transportieren wir unsere Vorstellung in die Wichtigkeit hinein. Aber wie waren denn die Häuser? Fenster kannten sie nicht. Da ließen sie unter dem Dach eine Lücke und da war nichts drin. Dann kam wenigstens mal die frische Luft rein. Oder Türen gab es auch nicht. Licht gab es auch nicht. Wasserleitung gab es auch nicht. Aber das war ihr Zuhause. Das waren ihre Häuser mit den Steinen, wie sie sie bauten. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, und wenn ihr den Mann seht, der das Wasser trägt, und geht in das Haus, da folgt ihm nach und fragt den Hausherrn, wo sollen wir das Mahl feiern? Er hat das Wasser in das Haus getragen und ich bin ganz überzeugt, er hat es abgesetzt. Dann feierte der Herr Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl. Und wisst ihr, was dann geschah? Dann kniete Jesus sich nieder, legte die Kleider ab, nahm den Schurz, goss Wasser in ein Becken. Wo kommt denn das Wasser her? Das hatte vorher schon jemand dorthin getragen. Das war der Mann. Wisst ihr, manchmal geht es mir so, dass ich sage, Herr Jesus, was ich möchte so sensibel sein, dass ich das tue, was du von mir jetzt willst. Der Mann ging hin und tat, weil Jesus nachher das Wasser brauchte, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das war ein ganz besonderes Ereignis. Jesus weiß alles. Sensibel, von ihm geführt zu werden. Ich will hier an diesem Punkt auch nicht weitermachen. Wir können später da gerne drüber nachdenken. Die Engel kamen und hatten eine Botschaft. Die Engel kamen, die Weihnachtsgeschichte ist so voll der Realität gepackt. Lass mich das vielleicht zum Schluss noch sagen. Der Philippus war unterwegs, hat das Evangelium verkündet, in einer Stadt in Samarien. Als plötzlich der Engel des Herrn zu Philippus sagte in Apostelgeschichte Kapitel 8, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die einsame Straße, die von Gaza nach Jerusalem führt. Und Philippus sagte, Moment, du siehst, was hier los ist, die Leute entscheiden sich, bekehren sich, die sind interessiert, sie wollen mehr von Jesus hören. Geh in die Wüste, in die einsame Straße, die öde ist, und da geh mal hin. Preist ihn. Philippus ging hin und wartete in der Wüste. Und da stand er an einem, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Hofbeamter, ein Kandake bei der Königin von Äthiopien, der über die ganze Schatzkammer von Äthiopien stand. Und dieser war gekommen, um von dem Glauben in Jerusalem zu erfahren und um Gott anzubeten. Und er fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und er las eine Schriftrolle von Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus, nun gehe dort zu dem Wagen und folge ihm. Und Philippus lief hin und hörte ihn, wie den Propheten Jesaja las. Verstehst du, was du da liest? Und der antwortete, wie könnte ich, wenn mich keiner anleitet? Und er bat Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er gerade las, war, wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. Der Kämmerer wandte sich an Philippus, sage mir, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da tat Philippus seinen Mund auf, verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Und da sagte der Kämmerer, siehe, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Da ließ er den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Kämmerer stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Liebe Geschwister, was heißt das? Gott weiß auf die Sekunde genau, was geschieht. Wer regiert diese Welt? Es ist unser Herr. Und er hat die Weisheit, die Macht und die Kraft und die Boten und die Möglichkeit. Und lasst euch in keinen Fall in eine falsche Spur locken, meinen, da müssen wir etwas in die Hand nehmen. Darüber lacht unser Herr. Wir beten, dass Herr Jesus uns helfen möchte. Dass du, Herr Jesus, wieder zum Mittelpunkt wirst in unserem Leben. Dass in dieser Zeit ganz besonders du wieder in die Mitte rückst und gegenwärtig bist. Wir wollen dir allein die Ehre geben und wir beten dich an. Wir stehen staunend und anbetend vor dem Wunder deiner Menschwerdung. Aber Herr Jesus, wir wollen dafür beten, dass du heute in vielen Herzen wirklich der Mittelpunkt wirst und nicht alles andere. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Wir haben noch ein Lied, das wir zusammen singen wollen. Das Lied, das liegt auf, vom Himmel hoch, da kommt er hin.